Ja, auch ich versuche langsam zu sprechen. Ich fürchte, es wird mir nicht immer ganz gelingen, aber ich versuche es. Wer die Tageslosung liest, der ist es vielleicht aufgefallen, als Josie Otten gerade gesagt hat, der Predigttext geht über Johannes 16, 5 bis 15, dass da der Vers 8 heute Losungsvers ist. Er wird auch hier drin mit vorkommen. Heute ist Pfingsten. Wie Josie Otten ja schon gesagt hat, große christliche Feste. Heute Pfingsten wird nicht so gefeiert. Die Geburt, das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, die liegen hinter uns. Und jetzt kommt Pfingsten. Diese Stationen, Weihnachten, Passion, Ostern, das sind die Stationen im Kirchenjahr, die etwas Besonderes sind. Es gibt was zu hören, zu sehen, zum Schmecken. Aber jetzt an Pfingsten, da schmücken wir keinen Weihnachtsbaum. Es gibt keinen besinnlichen und stillen Feiertag wie an Karfreitag. Und es gibt auch keine Pfingsteier, die wir im Garten verstecken. Am Pfingsten, da ist als Brauchtum so nichts Größeres geboten. Und wenn, dann, es gibt schon was, aber in einzelnen Landesteilen, die jetzt nicht überall oder halt nur lokal verbreitet sind. Die Feste zu Weihnachten und zu Ostern, die werden zudem ja auch durch die Werbung schon sehr stark hervorgehoben. Pfingsten ist nicht so. Josie Otten hat ja auch die Apostelgeschichte 2, die Verse zu Pfingstfest vorgelesen. Da lesen wir ja von und hören von Feuerflammen, vom Wind, der durch die Menge fährt. Das ist auch alles etwas seltsam und befremdlich. Und deswegen ist es wohl auch etwas schwierig, das so umzusetzen in unsere heutige Zeit. So, oder auch, dass es die Werbung mit aufnimmt, da passiert einfach nichts. Ja, warum feiern wir dieses Fest überhaupt? Wir haben es schon gesagt. Doch lasst uns zurückgehen in die Zeit, zu der Jesus noch gelebt hat. Damals hat er seinen Jüngern erzählt, was bald geschehen wird. Und ich lese den Predigttext aus Johannes 16 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jetzt aber verlasse ich euch, um zu dem zu gehen, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig und voller Sorgen über das, was ich euch gesagt habe. Doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Denn ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe, wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Herrscher der Welt bereits abgeurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde. Auch was in Zukunft auf euch wartet, wird er euch verkündigen. Dadurch wird er mich verherrlichen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Dies ist ein Ausschnitt aus verschiedenen Reden, die ihm Jesus seinen Jüngern hält, bevor er verhaftet und gekreuzigt wird. Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird. Und er will seine Jünger darauf vorbereiten. Manchmal, wenn man diese Kapitel liest, könnte man denken, dass die Jünger ihn verstehen Und dann wiederum sind Aussagen dabei jetzt von den Jüngern, sodass man meinen könnte, nee, die Jünger verstehen ganz und gar nichts. Jesus eröffnet seinen Jüngern, dass er fortgehen wird. Er wird die Jünger verlassen, und zwar für immer. Was das wohl für eine Situation war? Habt ihr schon mal diese Erfahrung gemacht, dass man eine Begegnung mit einem Menschen hat, einen Besuch zum Beispiel, und man weiß, dass man diesen Menschen nicht mehr begegnen wird? Ich denke da an Biografien von Missionaren, die vor sehr langer Zeit gelebt haben. Sie reisten ja damals in eine andere Welt und kamen manchmal auch wieder zurück, manchmal aber auch nicht. Wenn ich an die heutige Zeit denke, an Situationen, in denen wir vielleicht Menschen zum letzten Mal sehen, dann sind es wohl meist Krankheiten, welche uns zwingen, uns von Menschen zu verabschieden. Als ich es mir überlegt hatte, ob ich überhaupt eine solche Begegnung mit einem Menschen hatte, der wegging, da fiel mir meine Großmutter ein. Ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu ihr, denn meine Großeltern, die zogen in unser Nachbarhaus, in dem ich aufgewachsen bin, als ich 7 Jahre alt war. Da meine Mutter ihr einziges Kind war und ja, von meinen Großeltern. Und die Großeltern, die wollten eben im Alter in der Nähe der Tochter sein. Meine Oma hatte ihren 80. Geburtstag gefeiert und einige Monate später wurde bei ihr Krebs diagnostiziert. Zuerst dachte man, dass es ein Gehirntumor wäre. Und eben bevor die Chemotherapie anfing, wollte ich sie auf jeden Fall nochmals besuchen. Ich hatte mich da schon länger auf eine Wochenendfreizeit angemeldet gehabt, welche dann genau an diesem Wochenende stattfand. So nahm ich mir einen Tag frei, ich habe da schon gearbeitet und fuhr zu meinen Eltern, da ich meine Oma auf jeden Fall sehen wollte. Das war mir irgendwie ganz, ganz wichtig. Denn so innerlich, ich wusste nicht, wann ich sie wiedersehen konnte, wie ich sie nach dem Beginn der Chemotherapie antreffen würde oder ob sie nicht vielleicht sogar auch nach ein paar Tagen dann schon sterben würde. Ich spürte, diese Zeit werde ich so nicht mehr haben. Es war eine letzte Zeit, die wir gemeinsam hatten. Und es hatte auch etwas Endgültiges an sich. Wir sprachen miteinander, wir hatten auch eine Zeit der Ruhe miteinander. Auch meiner Oma war es bewusst, dass sich ihr Ende nähern könnte. Als ich dann einiges später meine Oma wieder sah, da konnte sie kaum noch sprechen. Die Chemo hat ihr wirklich die Kraft genommen. 2 Monate später ist sie dann auch in Frieden gestorben. Ja, und dann hat man eben gemerkt, es war kein Gehirntumor, es war Lungenkrebs und dem Gehirn waren eben schon die Metastasen. Also es war schon wirklich sehr weit. Jesus wusste, wie es seinen Jüngern ging. Wahrscheinlich war es ihnen auch anzusehen. Sie sind traurig und voll Sorgen. So lesen und hören wir in der Bibel. Sie fragten ihn auch gar nicht, wohin er gehen wird. Sie blickten nur auf sich. Wie so oft bei Abschieden. Man ist mit sich beschäftigt, mit seiner Trauer. Vom Verstand her weiß man vielleicht, dass eine Situation nicht zu ändern ist. Dass es vielleicht sogar gut ist, wenn die Trennung kommt. Doch meist tut ein Abschied weh, wenn wir einen uns liebgewonnenen Menschen ziehen lassen müssen. Jesus geht zu dem, der ihn gesandt hat. Das sagt er seinen Jüngern. Er erklärt seinen Abschied. Und er sagt seinen Jüngern sogar, dass es besser für sie ist, wenn er ginge. Was für ein starkes Stück. Es ist besser für dich, für euch, wenn ich gehe. Ja, ich denke, es kann manchmal gut sein, zu gehen. Ich denke da jetzt weniger an Beziehungsprobleme mit unschönen Trennungen, sondern zum Beispiel vielmehr an Kinder in der Familie. Die Kinder werden größer, sie werden erwachsen. So wie hier, wir haben einen Abschied heute, ja, schon hinter uns. Ich selbst, ich wollte eben auch gern nach dem Abitur, ausziehen, ein eigenes Leben aufbauen. Und der Grund zum Ausziehen war dann auch bei mir das Studium. Meine Eltern haben nicht gesagt, dass es besser wäre, wenn ich ginge. Sie hätten es gern gehabt, wenn ich zumindest in Ihrer Nähe geblieben wäre und nicht, also bei mir waren es jetzt nur 150 Kilometer, weit weg, um zu studieren. Warum ist es besser zu gehen? Jesus sagt, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich hier bleiben würde, dann würde der nicht kommen, der euch hilft und tröstet. So lesen wir. Doch die Jünger wollen ja gar nicht, dass Jesus geht. Sie wollen Jesus bei sich behalten. Und sie werden womöglich auch gedacht haben, dass, wenn Jesus da bliebe, dass sie auch dann den sogenannten Helfer gar nicht brauchen würden. Wozu auch? Sie wollen keinen Ersatz für Jesus, sondern sie wollen ihn selbst. Aber Jesus bietet diesen Helfer nicht als Ersatzmann an. Der Heilige Geist ist keine Verlegenheitslösung. Er ist kein schlechter Ersatz für den Eigentlichen, für Jesus, der bald weggehen wird. Im Gegenteil, Jesus will, dass seine Jünger selbst Verantwortung übernehmen. Er will, dass sie befähigt werden, eigenständig durchs Leben zu gehen. Sie sollen nicht mehr einfach so hinter ihm herlaufen, sondern sie sollen selbst ihren Weg gehen. Sie sollen selbst ihre Worte finden. Und damit sie für das neue Leben, das nun ohne Jesus beginnen wird, befähigt werden, werden sie von Jesus ausgestattet werden mit dem Helfer und Tröster. Und warum sollen sie selbst ihre Wege gehen? Ginge es nur um die Jünger, dann hätte es ausgereicht, wenn Jesus weiterhin bei ihnen geblieben wäre. Jesus wäre vorangegangen und die Jünger mit ihm. Doch es geht nicht nur um die Jünger. Nochmal zum Beispiel mit den Kindern in der Familie. Eben die Kinder, die werden erwachsen. Und wie lernen sie denn am besten, Selbstverantwortung zu übernehmen? Für Kinder kann es gut sein, den eigenen Weg zu gehen, wenn sie die Familie sozusagen verlassen, um für sich selbst zu sorgen. Ich denke, dass es gut sein kann, deshalb von zu Hause auszuziehen, um Selbstverantwortung zu übernehmen, dies sozusagen zu lernen, in die Welt hinauszugehen. Wenn ich da auch an mich zurückdenke, dann glaube ich, wäre es für mich schwierig gewesen, diese Verantwortung für mein Leben zu lernen, wenn ich bei meinen Eltern geblieben wäre. Wie gesagt, ich gehe jetzt von mir aus. Das mag in einem anderen Fall anders sein. Mein Aha-Erlebnis in den ersten Wochen meines Studiums war, dass ich mich im Selbst darum kümmern musste, dass im Kühlschrank etwas drin war. Der füllte sich nicht automatisch. Ich musste lernen, dass ich rechtzeitig einkaufen musste, wenn ich am Wochenende etwas im Kühlschrank haben wollte. Gut, man kann sagen, das war jetzt vor 30 Jahren. Heutzutage ist es vielleicht etwas anders, zum Beispiel dieses Beispiel. Damals vor 30 Jahren konnte man am Samstag nur bis maximal 13 Uhr einkaufen. Heute kann man ja einen ganzen Samstag einkaufen. Unvorstellbar für die heutige Jugend, ich weiß. Jesus ermutigt seine Jünger, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie sollen nicht wie trauernde Hinterbliebene vor ihm sein, die einen endgültigen Abschied verschmerzen müssen. Ja, Jesus geht, doch er kommt wieder und er sagt zu seinen Jüngern, bis ich wiederkomme, wird der Helfer und Tröster, der Heilige Geist, den ich euch schicken werde, in euch wohnen. Ihr werdet für die Menschen um euch herum von Gott Auserwählte, mit seinem Geist begabte Menschen sein. Genau das, was ich bisher für euch war. Ist das nicht großartig? Der Helfer und Tröster, von dem Jesus spricht, ist eine unglaubliche Kraft und ein Multiplikator. Wenn Jesus nicht zum Vater gegangen wäre, dann hätte es keinen Helfer und Tröster für die Jünger gegeben. Dann wären sie nicht bevollmächtigt worden, in die Welt zu gehen. Dann hätte es keine Multiplikatoren gegeben. Es war Gottes Wille, dass zuerst die Jünger befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen und in die Welt zu gehen. Und dann infolge davon sollen viele, viele Menschen, auch wir, die wir an Jesus, den Christus glauben, befähigt werden, und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden und in die Welt hinausgehen, von Jesus sprechen und so weitere Menschen zu Multiplikatoren machen. Der Missionsauftrag geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wird sich somit erfüllen, wie wir es im Missionsbefehl Matthäus 28 am Ende lesen und auch in anderen Kapiteln. Aber daraus habe ich es entnommen. Jesus spricht nämlich weiter, was der Helfer und Tröster kann. Er wird den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Er wird den Menschen die Augen für Gottes Gerechtigkeit öffnen. Er wird den Menschen die Augen für sein Gericht öffnen. In ihm werden die Jünger erkennen, was wichtig und entscheidend ist. In ihm werden die Jünger den Trost finden, nach dem sie sich sehnen. In ihm werden die Jünger die Antworten auf die Sehnsucht und die Fragen, die sie umtreiben, finden. Der Helfer und Tröster wird die Welt die Augen auftun, wird der Welt die Augen auftun und zeigen, worauf es ankommt. Über die Sünde, dass die Menschen nicht an mich glauben, sagt Jesus. Über die Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht und die Jünger hinfort ihn nicht mehr sehen. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Große Worte sind das, schwer zu verstehen. Und sie klingen erst einmal gar nicht nach Trost. Sünde, sagt Jesus, Sünde heißt nicht an mich glauben, mir nicht vertrauen, meinen, dass du alles selber schaffen kannst und allein klarkommst. Glauben, dass du dein Leben im Griff hast und dir selber den Sinn hineinpflanzen kannst. Doch dein Trost, der liegt außerhalb von dir selbst. Gerechtigkeit, sagt Jesus, Gerechtigkeit ist das, dass du weißt, ich bin da und ich komme wieder, auch wenn du mich nicht siehst. Lass andere sich im Hier und Jetzt verlieren, aber du sollst wissen, es gibt eine Zukunft und ich habe noch mehr mit dir vor. Bleib nicht bei dem, was ist. Ich tue es nämlich auch nicht. Und Gericht? Gericht, sagt Jesus, ist das Wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass es mehr gibt als das Gesetz des Stärkeren, dass am Ende einer mit anderen Maßstäben misst und sich mit den Augen der Liebe anzieht und nicht mit abschätzendem Blick. Der Helfer und Tröster wird den Jüngern die Augen öffnen. Das verspricht Jesus. Durch den Helfer und Tröster werden die Jünger die Wahrheit vollständig erfassen. Sie werden von ihm erfahren, was sie in Zukunft erwartet. Der Helfer und Tröster ist die Verbindung zu Jesus schlechthin. Das garantiert Jesus seinen Jüngern. Wenn wir uns die Pfingstgeschichte vor Augen halten, dann erinnern wir uns. Als Gottes Geist in die Menschen fuhr, da benahmen sich die Jünger ziemlich eigenartig. Sie begannen zu erzählen, jeder in seiner eigenen Sprache, mit seinen eigenen Worten, mit seiner eigenen Begeisterung. Und das Besondere, sie wurden verstanden. Denn sie sprachen von sich selbst. Sie sprachen von Herzen. Und deshalb ging ihre Rede auch zu den Herzen der anderen. Es gab keine Lehrsätze. Es gab keine dogmatischen Wahrheiten. Sie erzählten, was sie erlebt hatten. Ist das die Wirkung des Heiligen Geistes? Dass er uns dazu befreit, uns zu entfalten? Dass er uns einlädt und Mut macht, weniger Glaubensbekenntnisse aufzusagen, als vielmehr zu erzählen, was uns angeht, was uns freut, was uns umtreibt. Pfingsten ist das Geburtstagsfest der Kirche. Man könnte auch sagen, dass am Pfingsten die Vision vom Reich Gottes den Jüngern eingepflanzt wurde. Sie haben als Erste den Helfer und Tröster erhalten und dann wurden es immer mehr. Wir gehören zu dieser tollen Gemeinschaft, bunt und individuell. Es gibt kein Oben und kein Unten, kein Besser und kein Schlechter. Es gibt nur die Aufgabe, uns dabei zu unterstützen, uns gegenseitig, dass wir Jesu Geist in uns zur Entfaltung kommen lassen und dass wir die werden, als die Gott uns geschaffen hat. So feiern wir Pfingsten, feiern die Geburt einer Gemeinschaft von Menschen, die miteinander Verantwortung dafür übernehmen, dass Gottes Geist in uns wirken und dass das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, das mit Jesus in die Welt gepflanzt worden ist, dass dieses Reich in uns, zwischen uns und um uns herum erblüht und Frucht bringt. Dazu helfe uns Gott. Der Bibelabschnitt, den Predigttext, den ich vorgelesen habe, der ist in der Hoffnung für alle überschrieben mit: Jesus lässt seine Jünger nicht allein. Er ließ seine Jünger damals nicht allein und er lässt auch uns heute nicht allein. Er weiß um uns, um unsere Bedürfnisse und er will, dass wir seine Multiplikatoren sind. Deshalb hat er uns vor gut 2000 Jahren seinen Helfer und Tröster geschickt. Alles, was Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hat, das sagt er auch uns heute. Lasst uns dies nicht vergessen. Jesus ist da. Komm, Heiliger Geist. Amen. Lasst uns nun ein paar Augenblicke der Stille haben und dann wollen wir gemeinsam Gott loben und preisen.